11. 11 Uhr 11. Der Podcast der Lindener Narren. Denn kein Karneval ist auch keine Lösung. Mit dem Präsidenten der Lindener Narren. Hier ist Martin Argendorf.
Unser Podcast geht auch nach Aschermittwoch weiter. Immer am ersten Mittwoch im Monat um 11.11 Uhr eine neue Folge mit Persönlichkeiten aus unserer Landeshauptstadt oder aus Niedersachsen. Mein heutiger Gast, Detlef Simon, bekannt als Desimo. Desimo ist Entertainer, Zauberer und noch viel, viel mehr. In diesem Podcast möchte ich mit ihm über die arg gebeutelte Künstlerbranche in der Corona-Zeit und natürlich über seine Erlebnisse auf, hinter und an der Bühne sprechen. Herzlich willkommen, Desimo.
Herzlichen Dank.
Als Detlef Simon hast du 1986 bei Radio FFN angefangen. Wie ging es dann überhaupt weiter?
Oh je, eigentlich ging es ja viel früher los, weil bei Radio FFN konnte ich dann eigentlich nur anfangen, weil ich da ein Volontariat bekommen habe und es gab sehr viele Bewerbungen. Und ich hatte das große Glück, schon lange mit Öffentlichkeit zu tun zu haben, weil ich als Zauberer sehr früh angefangen habe. Der erste Auftritt war mit 14, der erste öffentliche. Und da habe ich enorm viel Erfahrung gesammelt und konnte dadurch ganz gut mit Menschen umgehen, glaube ich. Und der damalige Programmdirektor Thorsten Römmling, das ist eigentlich sehr lustig, war auf einer Veranstaltung, wie hier in Hannover, so ein VIP-Treffen von der neuen Presse. Und ich war da engagiert und bin überall immer rumgegangen mit meinen Kartentricks und was ich da so hatte. Und hatte gelesen, dass es irgendwann mal FFN geben wird, es ist im Aufbau, und dass Thorsten Römmling Programmdirektor werden wird. Das war aber alles noch gar nicht so richtig bekannt, also hat sich nur mitbekommen. Und er holt mich dann so zu seiner Gruppe, hey, komm mal her, du hast eben super gezaubert, mach doch für uns auch mal. Da habe ich da was gemacht und hinterher sagt, Mensch, das gefällt mir gut oder das ist auch lustig und was machst du denn sonst so? Und dann habe ich gesagt, ich bin beim Radio. Und er sagt, wo das denn? Ja, bei Ihnen. Wann kann ich mich wo bewerben? Und das war natürlich ein bisschen dreist, hat ihn noch etwas überrascht. Er sagt dann, ja gut, du hörst meine Karte, kannst ja mal anrufen. Und dann habe ich angerufen und habe dann diesen typischen Test, den, glaube ich, viele durchlaufen müssen, mitgekriegt. Also die haben mich halt nicht durchgelassen. Also nee, man ist gerade im Gespräch, nee, kann jetzt gerade nicht. Also diese Ablock-Technik, wie viel Kondition hat der? Genau. Wann lässt er sich abschütteln? Und ich hatte die Kondition und irgendwann kam dann wirklich der Satz, ja gut, jetzt hast du es geschafft, jetzt stelle ich dich mal durch. Dann haben wir einen Termin gemacht und ich habe mich offiziell beworben und hatte schon ein bisschen Radioerfahrung, in Anführungszeichen, aber so Klinikradio in der MH gemacht und ein bisschen Pressepraktika und so. Und dann, ja, hat's geklappt.
Aber bekannt bist du ja, hast du eben schon angedeutet, durch viele kleine Zaubereien. So habe ich dich auch kennengelernt. Aber wie kommt man dazu, auch schon mit 14 irgendwelche Zaubertricks auszuprobieren oder so? Ich habe auch schon mal versucht, ich krieg's nie hin, weil ich kriegt man immer alles raus, weil ich das so offensichtlich mache, aber du hast es irgendwie drauf.
Ne, ich rede immer so viel, dass man nicht mehr hinguckt. Das ist eine ganz gute Taktik. Yes, ich als Kind halt neugierig gewesen, habe meinen Zauberkasten geschenkt bekommen, weil ich irgendwo mal bei einem Zaubertrick ganz begeistert war und mir das gewünscht habe und dann nahm das seinen Lauf, weil ich halt dann wirklich dran geblieben bin. Die meisten hören ja auf, also spielen ein bisschen, sind dann ganz enttäuscht, dass das ja alles nur Tricks sind und sie nicht wirklich zaubern können. Und ich habe mir dann eben aus der Bücherei die ganzen Zauberbücher geliehen und immer vor Ablauffrist kurz verlängert und wieder verlängert. Und dann irgendwann haben sie gesagt, behalt die bei dir. Es interessiert dich sonst eh keiner für. Wir rufen dich dann an, wenn wir sie brauchen. Und das war schon ein ganz praktischer Einstieg in diese ganze Szene. Also das war der Start eigentlich.
Ja, und dann über Fernsehen kam dann ja irgendwann die Apollo-Zeit in Hannover-Linden auch, ne?
Ja, das war tatsächlich dann jetzt schon eine ganze Weile her. Klar, wir sind jetzt 18 Jahre dabei mit dem Spezialclub.
Ganz schöne Zeit.
Aber da war Fernsehen schon vorbei. Also das war ein langer, langer Zeitraum, in dem ich da schon unterwegs bin. Also ich habe Halligalli für Sat.1 moderiert, ja, damals. Genau. Das ist wirklich höher zweistellig her. Ich weiß gar nicht, wie lange. Keine Ahnung, 25 Jahre irgendwas. Also lange, lange her. Und das war natürlich ein Riesending, weil das eine Primetime-Show war, weil das die teuerste Produktion des Jahres bei Sat.1 gewesen ist und ich hatte kein Management, kein Team, kein gar nichts. Ich war da alleine und alle kamen immer an, so, oh, hier musst du, Deutscher Filmpreis, bist du jetzt mit eingeladen, bist am VIP-Tisch hier und ich war unglaublich wichtig. Also ich war gefühlt einfach jetzt, das war mein Durchbruch, ich bin jetzt Star. Und das war dann halt genau so lange, wie diese Sendung lief und das war eine Staffel lang. Und dann war es auch schon wieder vorbei, weil der Programmdirektor gewechselt hat. Und dann habe ich Glück gehabt, weich zu fallen, weil ich halt dann ja, auch durch die lange Arbeit bei FFN doch wieder woanders landen konnte und auch in Medien dann noch ein bisschen gelandet bin, bei Sat.1 Frühstücksfernsehen dann eine Zeit lang als Moderator. Und so gab es dann verschiedene Formate, die ich hinterher noch moderieren konnte. Aber der große Star war es dann halt nicht. Es war halt nur einmal das Gefühl, so dran zu riechen.
Dieser Podcast unterstützt eine tolle Aktion der Johanniter. Die Idee ist einfach. Ihr genießt einen leckeren Kaffee und tut gleichzeitig etwas Gutes. Dank der Kooperation zwischen Johanniter und Vereinskaffee unterstützt ihr mit dem Kauf automatisch die ehrenamtlichen Projekte der Johanniter vor Ort. Hand in Hand mit gegenseitiger Hilfe kommen wir alle weiter. Das ist das, was uns täglich motiviert. Im Onlineshop v-benefit.shop zu finden unter Benefit-Café.
Linda Narren hat ja auch das große Glück. Wir haben 5 Fernsehsendungen gemacht über 90 Minuten. Und wenn man das dann statt auf einer Bühne mit Publikum, also so vor Fernsehkameras macht, ist ja nochmal eine ganz andere Welt. Und du bist jetzt überwiegend auf der Bühne, da kommen wir ja gleich nochmal drauf. Wie ist das denn so? Was gefällt dir eigentlich besser, würde ich sagen? Hättest du lieber Fernsehen weitergemacht? Oder ist diese Bühne mit dem Publikum, wo man jeden direkt sieht, dann doch irgendwie interessanter?
Es ist beides interessant auf seine Art, klar. Und ich hätte durchaus auch Fernsehen mir vorstellen können, weiterzumachen, habe aber keine Lust gehabt, zu Castings zu gehen für Unterhaltungsshows und dann von der nächsten Generation dann gesagt zu bekommen, wie man dann guten Tag sagt. Also das ist so ein bisschen das, was ich halt so mache, wie ich es gelernt habe. Und da habe ich meinen Stil entwickelt. Und das hat einfach dann keinen Spaß mehr gemacht, sich da dann auch durch Castings durchzubewerben. Ich sage, nee, dann mache ich mal selber was. Und wenn sich wieder was ergibt, dann kommen sie vielleicht auf mich zu. Was glücklicherweise geklappt hat. Also wir haben mit dem Spezialclub Mix in Hannover eigentlich offene Türen eingerannt und haben da dann auch tatsächlich, wenn auch erst zum Jubiläum, aber eigene Shows gehabt. Also aus dem EGI dann Live-Shows oder live on tape, aber eben schöne Shows mit Live-Publikum ausverkauftem Haus plus Kameras und eben nicht Studio plus Publikum. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Wir haben eine echte Live-Show für echte Menschen gespielt und das Fernsehen war dabei. Wir haben aber nicht für Fernsehen gespielt und die Zuschauer waren, wie man so böse sagt, Klatschvieh. Das mag ich nicht. Es müsste schon echtes Publikum sein.
Da sprichst du mir ein bisschen aus der Seele. Das hat mir auch überhaupt nicht gefallen bei unseren Fernsehveranstaltungen. Das ist nämlich genau der Punkt. Lieber ist einem, die Kamera ist dabei. Das ist ein anderes Erlebnis. Ist auch für denjenigen, der auf der Bühne steht, anders. Aber in diesem Falle kann ich das vollkommen nachvollziehen bei dir. Du hast gesagt, 18 Jahre jetzt schon Apollo-Kino, ne? Habe ich auch richtig gesagt?
Der Spezialclub, ja. Das Kino selber ist ja schon über 100 Jahre.
Ja gut, das weiß ich ja. Ich bin ja auch Linder, bin in Linden geboren. Also das Apollo-Kino kenne ich noch
als
Kino.
Bist du als Kind immer da gewesen schon?
Ja, ich kenne das Apollo-Kino als Kino. Ich bin in Linden geboren.
Das ist ja auch einfach für viele Hannoveraner eine Institution, dass man da eben den Kinderfilm guckt. Und da sind ja auch dann nochmal Pippi Langstrumpf auf der Leinwand und so Geschichten, die eigentlich dann schon oft im Fernsehen waren. Aber das Kinoerlebnis ist natürlich trotzdem ein anderes. Auch wenn man aus dem Fernsehen sowas schon kennt. Nee, Kino ist die Nummer größer.
Apollo-Kino war ja Limmer für den Lindner. Ich war ja ein echter Lindner. Und dann ist man immer nach Limmer gegangen oder gefahren. Das war schon was ganz Besonderes. Aber wie gesagt, ich bin Lindner, bin stolz drauf, bin da geboren, bin da in der Kindheit groß geworden, aber dann natürlich jetzt nicht mehr zu Linden, so außer über die sogenannten Linder Narren, die da ihre Geburtsstätte hatten in Linden, aber da ja jetzt auch gar nicht mehr so aktiv sind. Ja, aber nochmal darauf zurückzukommen, kannst du überhaupt die Anzahl der Künstler überhaupt noch nennen? Wie viel waren das mittlerweile, die da waren? Hunderte?
Hunderte, ja, tatsächlich. Also das sind so viele. Wir haben ja alleine dann 12 Mixshows in Hannover mit jeweils 4 Gästen. Und wenn du das dann ausrechnest, sind es 48 im Jahr, dann mal 18 Jahre, das ist schon einiges. Natürlich sind viele öfter da gewesen, aber es ist schon eine sehr, sehr hohe Anzahl. Da sind schon viele durchgelaufen und dann auch bekannt geworden. Das ist ja auch schön. Also es sind ja welche, die als Zauberkumpels vorbeikamen. Ecki von Hirschhausen ist dann eben aufgetreten. Der ist ja jetzt eine riesen Nummer in der ARD oder überhaupt im Fernsehen. Und
der macht dann Casting-Shows fürs Fernsehen und da kriegt er dann auch mal eine Show.
Der hat das super geschickt gemacht. Also ne, ja, das ist ja einfach, als Arzt hat er was besetzt ganz schnell. Das fand ich super. Also der hat ja einfach da den richtigen Riecher zur richtigen Zeit gehabt. Und dieses Alleinstellungsmerkmal in der Form, also der Arzt als Comedian, der Historiker als Comedian, der Banker als Comedian, das habe ich halt nie gehabt. Also das war immer so...
Der Zauberer als Comedian.
Ja, aber Zaubern war eigentlich eine lange Zeit auch ein No-Go in der Comedy-Szene. Also wie auch in der Kleinkunstszene ist Zaubern erst in den letzten Jahren sozusagen akzeptiert worden. Wenn vor vor 25 Jahren ein Zauberer ankam und gesagt hat, ich habe ein Abendprogramm mit Zauberei in der Kleinkunst, wie im Haus der Komödien in Düsseldorf oder so, die haben die Tür zugeschlagen. Also das wollten die nicht, das hat die nicht interessiert. Und da hat jetzt unsere Generation tatsächlich ein bisschen was bewegen können. Und es ist auch in der Kleinkunstszene recht etabliert, dass gezaubert wird. Und auch in der Comedy-Szene gibt es jetzt einige, die dann moderieren oder eben auch Zauberei mit einbringen im Quatsch-Comedy-Club, der eigentlich ein reiner Stand-Up-Club ist. Ja. Und das ist schon gut, dass sich da was getan hat. Zaubern ist auch moderner geworden, als es so vom Klischee her immer noch in den Köpfen rumgeistert.
Also ich bin immer noch ein Fan der Zauberei, weil es mich immer fasziniert und meine Frau auch. Die sagt immer, das weiß gar nicht, wie das wieder gegangen ist. Das ist unwahrscheinlich. Also ich bin Fan und ich kann mir gut vorstellen, das hat sich wirklich natürlich weiterentwickelt in der Szene. Aber kommen wir nochmal aufs Apollo-Kino, also Apollo, auf deinen Club zurück. Natürlich waren es hunderte von Künstlern, aber man hat doch so ein paar Dinge in Erinnerung. Klar, Matthias Brodovi hatten wir jetzt auch schon hier im Podcast. Klar, den kennt jeder hier in Hannover. Aber es gibt so Namen, hast du eben gesagt, Eckart von Hirschhausen, wen hast du noch so, wo du sagst, Mensch, und der ist richtig groß rausgekommen und war mal bei mir.
Die direkteste Geschichte ist tatsächlich die mit Sascha Grammel, weil der bei uns im Spezialclub aufgetreten ist. Das waren dann die ersten Auftritte in Hannover. Und da hatte er auch tatsächlich den ersten Auftritt, wo er mal nicht im Anzug aufgetreten ist. Bis dahin war er eigentlich immer mit Anzug, so auch als Galakünstler unterwegs und war dann so Backstage und meinte, also alle Comedians haben ja immer nur Jeans und T-Shirt und ich immer hier mit meiner Jacke, das ist ja komisch. Und sagte, zieh halt mal die Jacke aus, probier es halt aus, wie ist es, mit T-Shirt aufzutreten? Und das hat er dann gemacht und das war das erste Mal. Und er meinte, fühlt sich einfach total frei an und das war einfach ein schöner Moment. Und wir sind halt ganz gut dann befreundet und miteinander ging es die nächsten Schritte. Er ist dann mit seinem Soloprogramm bei uns gewesen, er war mit im GOP in einer Produktion, die ich damals zusammengestellt hatte, ist dann bei uns Publikumspreisträger geworden und ist dann beim kleinen Fest engagiert worden und dann wurde er ganz schnell immer größer. Er war in Hannover schon im EGI, da war er in Berlin noch gar nicht so bekannt. Und das war schon eine gute Station hier. Also
es hängt. Wie so lange ist das jetzt her?
Müsste ich gucken. Also er hat da uns mal eine CD oder DVD geschenkt, wo drauf stand, hier ging alles los. Und da steht auch das Datum drunter, aber ich weiß es nicht mehr. Ja. Die erste Soloproduktion.
Ja gut, Sascha Grammel hat natürlich wirklich eine Wahnsinnskarriere gemacht. Der kann sich ja mittlerweile seine Auftritte wirklich aussuchen.
Ja, ne? Also im Moment auch nicht wirklich.
Wenn Angela Merkel ihn anruft, dann sagt er, nee, mach ich nicht, ich habe keine Zeit oder so.
Er macht er gar nicht mehr tatsächlich. So Industriegeschichten hat er auch alles abgelehnt. Also er macht nur sein Programm und diese Exklusivbuchungen, die habe ich mal mit seinem Management drüber gesprochen, haben sie einfach beschlossen, nö, müssen wir nicht, es ist gut, wenn wir unser eigenes Zeug machen. Dann ist es so, wie wir es haben wollen.
Ja, also er ist ja grandios durch die Zeit gekommen und hat einen Wahnsinnsnamen. Sascha Grammel kennt jeder. Und ähnlich wie bei der Zauberei geht's mir da genauso, bin ich immer gefesselt. Meistens kann ich ihn ja nur am Bildschirm sehen. Ich habe ihn einmal in Herrenhausen dann gesehen, ja. Aber
ich vergesse bei ihm immer, dass er ja die ganze Zeit spricht. Ich denke immer, es ist ja er, dann ist Pause, jetzt ist die Puppe dran. Und die Illusion ist bei ihm derart perfekt, weil diese Puppen derart leben. Und das macht er auch in der Probe so. Also wenn er dann eben mit seinen Leuten, mit seinem Team da ist und einen Soundcheck macht, der denkt sich immer irgendwie was aus, dass er eine wirkliche Kommunikation hat und die haben alle ihren Spaß.
Es ist nicht Dienste der Wissenschaft.
Zum Beispiel. Aber das macht einfach Freude zu sehen, dass es eben nicht einfach nur Abarbeiten ist, sondern der ist voll da mit seinem Team, mit seinen Puppen. Und das ist eine große Freude. Jetzt immer in der großen Halle, die Sporthalle, weiß nicht, welchen Namen die jetzt gerade hat, aber die Sporthalle Hannover, da soll er im Januar spielen. Und das ist der Nachholtermin für letzten Januar und das wäre der Nachholtermin für Oktober davor. Und ich glaube, das könnte knapp werden mit 3000 Leuten in der Halle im Januar. Ich weiß es nicht, aber bin ich ganz sicher.
Ja, genau, da sind wir ja schon fast an dem Punkt, wo wir gar nicht hin wollten. Aber
nee, wollen wir gar nicht. Ich weiß noch nicht, ob die Puppen eigentlich geimpft sind oder ob es da irgendwelche Prioritäten gibt.
Ja, aber du hast es ja gesagt, es tut schon weh. Du hast ja selber ganz tolle Shows auch im GOP gemacht. Wir waren ja auch mit einer Stunksitzung einer ganz anderen Art von Karneval, wo wir uns selbst auf die Schippe genommen haben und auch die Politik auf die Schippe genommen haben im GOP. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das fehlt mir.
Total.
GOP in Hannover, das hat einfach was und das geht dir wahrscheinlich genauso. Auch große Künstler wahrscheinlich, die sagen, im GOP musst du mal auf der Bühne gestanden haben, oder?
Ja, das ist natürlich ein Haus mit einem sehr, sehr guten Ruf und dann die ganze Kette, das muss man auch überlegen, das GOP hat in Hannover angefangen, als dritter Versuch eines Varietés dann wieder. Und das zumindest die ich mitbekommen habe. Und die sind ja alle gescheitert. Und die haben sich durchgesetzt und sind inzwischen ja 7 Häuser, wenn ich das richtig weiß. Also es ist ja eine richtig große Kette. Und Hannover war die Keimzelle und ist nach wie vor halt ein ganz, ganz wichtiges Zentrum. Und für Hannover ja dann auch wirklich etabliert. Im ersten Jahr, als ich da engagiert war, wusste keiner, was Varieté ist. Wenn jemand Bahnhof ins Taxi gestiegen ist, fahren Sie mich bitte zum GOP-Varieté, ist er im Steintorviertel gelandet. Amüsierbetrieb halt.
Ja, genau. Kaum zu glauben. Aber wie gesagt, GOP hat jetzt natürlich einen Namen mit den ganzen Häusern auch in Deutschland. Und wir hoffen ja alle, dass es weitergeht. Aber jetzt ist natürlich trotzdem die Veranstaltungsbranche seit über einem Jahr im Lockdown. Was hat das eigentlich mit dir gemacht?
Es hat irgendwann dann aufgehört, noch wirklich produktiv zu sein. Denn am Anfang, beim ersten Lockdown, war es wirklich so ein Aufbäumen. Und da haben wir eine ganz großartige Solidarität erfahren und waren sehr, sehr aktiv, um irgendwas zu bewegen. Also, dass wir zum Beispiel die ausverkauften Veranstaltungen nehmen können und mit den 200 Gästen in einer größeren Halle spielen, damit dann der Abstand gewahrt werden kann und trotzdem die Künstler spielen können und trotzdem Kultur passiert. Und das war zusammen mit Matthias Brodovi und mit dem TAK, mit dem Jan-Henrik Schmitz, sind wir ganz viel Klinkenputzen gegangen und haben aber auch überall offene Türen gehabt. Also es hätte auf der Messe passieren können, dann wäre tatsächlich einen Ortstermin gehabt, es hätte im CCH sein können. Die Politik war sehr engagiert und zwar auch über die Fraktionen hinweg und haben geguckt, was können wir für einen Weg finden. Und es lief dann darauf hinaus, dass es tatsächlich mit der Stadt und auch mit Mitteln aus der Stadt über das Kulturbüro im Pavillon eine Lösung gab, die heißt Theater für Hannover. Und da konnten wir dann unsere ausverkauften Veranstaltungen spielen mit 200 Leuten maximal, wenn so viele Karten verkauft waren, in dieser 650er Kapazität mit Desinfektion, mit Führung an den Platz, mit Masken bis am Platz, mit Lüftung, mit allem drum und dran, mit dem Programm ein Stück, 70 Minuten. Aber da haben wir im September, Oktober richtig was bewegen können und das war toll. Da war dann aber im November die Schließung wieder ein richtiger Nackenschlag. Denn
hat ja keiner mit gerechnet. Also wir... Ja. Allgemein ging es uns ja allen im Sommer relativ gut. Jeder hat gedacht, naja, Corona, das haben wir jetzt überstanden. Die Zahlen sind schön runter und wir kommen wieder ins normale Leben. Und dann haben wir ja wirklich so einen ganz fiesen Nackenschlag ab November gekriegt. Die Zahlen gingen hoch. Und dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, die Kulturbranche wurde jetzt richtig vergessen. Am Anfang war noch produktiv was dabei. Jeder wollte helfen. Und auf einmal... Die hat gar keiner mehr wahrgenommen, oder wie
siehst du das? Das ist das größte Problem, dass die Kulturbranche halt unglaublich aufgeteilt ist in unfassbar viele Branchen. Jeder hat sein individuelles Problem und wir haben halt keine wirkliche Lobby. Also Alarmstufe Rot hat zumindest dann erstmal ein gewisses Bewusstsein geschaffen und das ist noch Kultur erhalten, eine sehr aktive Gemeinschaft, wo auch sehr viel Austausch stattfindet. Aber in dem Moment, wenn du mit einer Politikerrunde zusammensitzt, kannst du nicht sagen, wir Künstler brauchen das, fertig. Weil jeder braucht eigentlich was anderes. Ich habe nur von Anfang an nie verstanden, warum für die freie Künstlerszene nicht auch eine an Kurzarbeitergeld angelehnte Lösung angeboten wurde. Das wurde vehement bekämpft. Also gibt es für zum Beispiel Tänzer im Ballett, die fest engagiert sind, die sind in Kurzarbeit. Das geht aber für freie Tänzer nicht, zum Beispiel. Gab dann verschiedene Länderregelungen, wie welche Unterstützungen funktionieren. Aber warum es nicht eine Art Kurzarbeitergeld gegeben hat, verstehe ich bis heute nicht. Denn jeder hat seine Einnahmen aus dem letzten oder vorletzten Jahr. Das liegt beim Finanzamt. Das ist ja alles eigentlich eine ganz nachvollziehbare Idee. Aber die kam nie. Das ist mein größtes Unverständnis in dem ganzen Zusammenhang, wo ich merke, die geben sich ja alle wahnsinnig Mühe. Also ist ja auch so, dass durchaus ein offenes Ohr für die Kultur da ist. Gab gerade die Runde bei Merkel, die dann ja auf jeden Fall sehr interessiert dabei war. Und wir hatten hier auch in Niedersachsen Gespräche mit Ministerebene und das war schon gut. Also auch mit dem Ministerpräsidenten selber, der auch sagte, na gut, ihr habt es natürlich am schwierigsten. Also ihr seid als Erste geschlossen und werdet das Letzte wieder aufmachen. Wir müssen wirklich gucken, was wir da tun können. Und das Bemühen ist da. Aber es geht halt nicht mit einer einfachen Regel.
Vielleicht müssen wir alle, und haben wir ja auch die Mehrzahl der Bürger, Verständnis dafür haben, dass natürlich auch für unsere Politik, dass eine Pandemie haben sie noch nie gehabt.
Absolut, ja.
Da war keiner drauf vorbereitet. Und jeder hat neue Fragestellungen. Und dann kommen solche Themen natürlich. Und dann weiß man nicht, wie man darauf reagieren soll. Da werden natürlich auch Fehler gemacht. Wichtig ist, dass man diese Fehler dann auch eingesteht und sagt, das haben wir vielleicht nicht richtig gemacht, haben wir falsch gesehen, damit die Bürger das auch nachvollziehen können. Aktuell haben wir ja gerade eine Riesendiskussion gehabt, alles dicht machen, was einige Künstler auf den Weg gebracht haben, Schauspieler. Ja, war das der richtige Weg?
Ich weiß nicht, wer das Drehbuch geschrieben hat, aber der muss es nochmal überarbeiten. Aber die Schauspieler haben es überzeugend gespielt, das muss man sagen. Ich glaube, da sind einige sich einfach nicht selbst im Weg gewesen und haben einfach gedacht, Mensch, ach, wenn die Kollegen da mitmachen, man muss ja mal was sagen, ein bisschen Bewegung da reinbringen und haben gar nicht richtig gemerkt, vor was für einen Karren sie dann in dem Moment plötzlich gespannt waren. Also da will ich niemandem unterstellen, dass er dann mit dieser ganzen Querdenker-Szene was zu tun hat oder haben will. Ja, aber das ist halt passiert und war dann auch sehr naheliegend, wenn man halt gesehen hat, was es war. Und deswegen sind ja auch sehr viele sehr schnell wieder zurückgerudert. Das ist halt einfach mal richtig dumm gelaufen.
Aber was Sie natürlich erreicht haben, Sie sind ins Gespräch gekommen, die Kulturszene war im Gespräch, ist immer noch in allen möglichen Talkshows im Gespräch.
Ja.
Hat nicht nur Nachteile, Sie haben was angestoßen, aber ich gebe dir recht, ich glaube, Sie sind da etwas blauäugig, haben das Drehbuch gelesen, so spiele ich und dumm gelaufen.
Also ich bin ganz froh, dass ich dann kein Schauspieler bin, der da gefragt wurde, ob er da mitmacht. Wenn ich dann in irgendeiner guten Stimmung, auch Ironie, ja, mal gucken. Aber es ist halt ein gefährliches Thema, da muss man nochmal spiegeln. Da kann man nicht einfach mal drauf loslegen.
Sie haben ja gesagt, es ist so ein bisschen Comedy gewesen. Wir wollten so ein bisschen Comedy spielen. Aber das ist eben nicht Ihr Beritt. Das sollten Sie dann denen überlassen, die es können.
Es ist vor allem auch in der Comedy-Szene gar nicht mal so einfach, Corona-Comedy zu machen. Also als wir noch spielen durften, dann als wieder geöffnet war, war ich im Quatsch Comedy Club als Moderator. Und alleine schon, dass du immer nur diese kleinen Inseln von Zuschauern hast und sich alle immer nur an Regeln halten und du hinter den Kulissen die ganze Zeit Maske trägst und sie wirklich nur auf der Bühne kurz abnimmst und dann aber von der einen Seite reingehst, auf der anderen Seite raus, damit du auch den Kollegen nicht begegnest und so weiter, macht es ja nicht zu einer entspannten Stimmung. Aber die Aufgabe ist ja dann gewesen, die Leute für einen Moment aus dieser ganzen Corona-Nummer rauszukriegen. Denn die wollten ja auch einfach nur mal entspannen, einfach mal an was anderes denken. Und das hat dann auch sehr gut geklappt, wenn plötzlich eben nur 50 Leute im Saal saßen, wo sonst 350 reinpassen. Das ist ja auch eine ganz neue Regel. Also 50 sind die neuen 200 bei uns im Apollo im Moment.
Ja, das ist aber, das war auch der Grund, warum wir zum Beispiel mit unserer Podcast-Serie in der Karnevalzeit die Corona-Themen gemieden haben. Die Leute wollen sie ja gar nicht mehr hören. Nee. Jeden Tag Fernseher anmachen oder so Radio, du hörst ewig Corona-Zahlen. Da brauchen wir nicht mehr drüber reden. Wir haben es jetzt kurz angeschnitten, weil es für die Künstlerszene wirklich sehr, sehr wichtig ist und weil wir da natürlich hoffen, dass da eine echte Wiederbelebung kommt.
Und dann die Frage natürlich, wann. Also wir hoffen natürlich alle sehr auf die Open Airs jetzt, wenn wieder ein bisschen mehr Sonne scheint und dass das dann stattfinden kann und die Regeln das dann möglich machen. Wie zum Beispiel das Ersatzfest für das kleine Fest, das kleine Bühnenfest im Großen Garten in Hannover, das im letzten Jahr schon auf einer Bühne stattgefunden hatte. Das war sehr schön, ist sehr toll angenommen worden. Jetzt sollen es drei Bühnen sein, also drei völlig verschiedene Shows, drei verschiedene Eingänge, drei verschiedene Ausgänge. Es sind eigentlich drei Veranstaltungen unter einem Dach. Und da wäre ich dann auch mit dabei in zwei Tagen.
Da freuen wir uns.
Da freue ich mich auch, ja. Ich bin nur gespannt, ob ich noch irgendwas auf die Reihe kriege, weil ich habe halt wirklich seit jetzt einem guten halben Jahr nichts mehr gemacht, was irgendwie ernst zu nehmen wäre, eine Show. Also ja, Streaming, das ja, aber das ist ja doch mehr, ja, privat. Das ist so, machst einen kleinen Trick. Aber meine richtige Show ist halt ein anderer Schnack für Publikum. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie das dann laufen wird. Ich muss auf jeden Fall erstmal wieder üben.
Freue mich auch auf die Open-Air-Veranstaltung. Wie gesagt, du hast es gesagt, in Herrenhausen findet was statt. Das kleine Fest in anderer Form, wollen wir es mal so sagen, schon ausverkauft. Das ist ja schon mal eine traumhafte Visitenkarte. Mehr kann man ja gar nicht sich wünschen. Aber ich habe auch gesehen, Hannover Konzert hat ein paar Dinge auf der Gildeparkbühne in Bewegung gebracht.
Sehr schöne Konzertreihe.
Sehr schöne Reihen. Wird natürlich ungewohnt sein, wenn man sich ein Konzert mit riesigen Abständen links und rechts hat man vielleicht einen Partner und dann wieder keinen daneben. Aber
dachte ich auch, dass das schlimm ist. Also
vielleicht
ist es
ganz interessant.
Wir als Publikum, aber wir haben es ja gehabt. Und diese Extremsituation war, Pavillon darf 200 Plätze. Es waren dann aber natürlich auch nicht alle da, weil viele Angst hatten. Und wir hatten auch Veranstaltungen, wo eben dann nur 80 im Saal saßen. Und die verteilen sich in so einem 600er-Saal natürlich ganz gewaltig. Aber alle wollten. Die da waren, waren froh, dass was passiert ist. Und die Stimmung war eine sehr, sehr gute. Das heißt also, du konntest extrem gut auch für dieses wenige Publikum spielen. Und das hat sich ein ganz schöner Dialog entwickelt. Also das geht.
Hat ja auch ein bisschen was Exklusives, ne? Wann hat man hat schon mal die Chance, auch, dass man eine eigene Show oder ein Konzert jetzt auf der Gildeparkbühne mit so wenig Besuchern hat? Das ist ja wie zu Hause im Wohnzimmer oder im Kleingarten oder was weiß ich.
Fast, ja.
Wir freuen uns auf Herrenhausen und wir freuen uns natürlich auch auf andere Zahlen. Kommen wir nochmal abschließend auf Corona, damit das Leben wirklich wieder weitergeht. Denn ich habe so zum Abschluss unseres Gesprächs hier einfach nur GOP, das muss doch im Winter wieder laufen, oder wie siehst du das?
Das muss natürlich auch einfach wirtschaftlich irgendwann mal wieder losgehen. Und die haben ja auch wirklich als erstes wieder spielen können, als diese Wiederöffnung war, weil sie da ihr konsequentes Konzept mit dem Plexiglasscheiben und so weiter hatten. Und sie waren ja nicht Theater, es ist ein Gastronomiebetrieb. Das war der Trick damals.
Ja.
Es ist halt dann so gewesen, dass es erstmal natürlich seltsam war, wieso dürfen die wieder spielen, aber wenn du dann reingeguckt hast, es gab dann noch ein bisschen Nachjustiermomente, dass sie dann doch noch ein paar weniger Leute reingelassen haben, aber dann war das ja auch gut organisiert. Ich habe es in Bremen erlebt, da habe ich eine Show angesehen in der Zeit und das war überhaupt kein Problem, da war dann auch wirklich absolut genügend Platz und es fühlte sich nicht komisch an, weil das ist immer so das Gefühl, will man dann da reingehen, haut das alles hin? Nee, ich fühlte mich da wohl und sicher. Also das hat gut funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, wie es hier in Hannover war, weil ich war einfach nicht da. Ich habe immer nur Bilder gesehen.
Ich war da.
Zur Premiere oder?
Ja, zur Premiere.
Da war es ja mal ein bisschen eng.
Ich habe gedacht, die haben ja eigentlich gar nichts richtig gemacht.
Aber das haben sie ja dann rabiat nachgebessert, also, muss man ja sagen.
Da hatte ich so ein ungutes Gefühl, aber wir waren ja in der Zeit, wo generell die Corona-Zahlen niedrig waren und dann ist ja auch Gott sei Dank nichts passiert. Das wäre der Albtraum für die gewesen, wenn da eine Infektion stattgefunden hätte, dann hätten sie gleich dicht machen können.
Das ist also für uns Theaterleute ja sowieso alle die größte Super-GAU-Vorstellung, dass bei uns da irgendwie was ausbricht. Denn dann können wir Hygienekonzepte haben, wenn wir lustig sind, dann werden wir noch länger geschlossen. Und das ist ja auch die große Frage, was passiert indoor? Ab wann sind auch die Zuschauer wieder so frei zu sagen, ich habe einen Nachbarn neben mir, den ich nicht kenne und das für 2 Stunden? Da werden einige sagen, da warte ich mal eine Weile ab. Und anderen wird es völlig egal sein. Also das, wir wissen nicht, wie sich das aufteilt.
Gut, dann werden wir demnächst einen Impfpass haben oder sonst irgendwas. Das ist dann
ich habe schon einen. Ja. Ist nur kein Stempel drin.
Ja, das ist natürlich, aber das kann sich natürlich schnell ändern. Spätestens ab Juni wird es ja für alle freigegeben. Und dann schätze ich mal, wer sich impfen lassen möchte, wird es auch in diesem Sommer wahrscheinlich schaffen. Man liest ja ewig, dass es immer mehr Impfdosen gibt. Also ich glaube, wer es möchte, kann es machen.
Wenn ich die Möglichkeit habe, sofort, gar keine Frage, aber vordrängeln kann es ja auch nicht.
Nein, will ja auch gar keiner sich vordrängen, aber man merkt, die Zahlen werden immer mehr. Meistens haben wir jetzt pro Tag schon über 1 Million Personen, die geimpft sind und wer weiß, wie das
ist. Du bist aber also richtig positiv.
Ich denke nur positiv in dieser Sache.
Ja, hoffentlich.
Ja, und genauso muss ich ja für meinen Karnevalsverein positiv denken. Wir planen also auch Karneval ab Januar, Februar. Allerdings ähnlich wie ihr das gemacht habt mit weniger Besuchern, dafür mehr Veranstaltungen, was natürlich wirtschaftlich viel schwieriger ist, denn die Kosten bleiben ja die gleichen.
Was uns natürlich enorm hilft, ist, dass unsere Sponsoren uns treu geblieben sind. Also das ist unser Hauptsponsor HTP und unser Co-Sponsor Herrenhäuser Pilsner haben gesagt, ja, schickt uns trotzdem die Rechnung. Also ihr könnt zwar gar nichts tun im Moment, aber ihr sollt ja auf jeden Fall danach wieder öffnen können und deswegen sponsern wir weiter. Wir setzen nicht aus. Und das ist großartig. Und dann gab es auch noch ein bisschen Staatshilfe. Also wir werden durchkommen. Ich bin da sehr optimistisch.
Ja, das Thema mit den Sponsoren kann ich nur ergänzen. Auch uns ist das so gegangen. Unsere Hauptsponsoren sind uns treu geblieben, in der gleichen Form wie bei euch. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also dadurch bricht jetzt nicht alles zusammen. Also wir waren auch dankbar, dass unsere großen Hauptsponsoren immer noch da gewesen sind. Da gehört auch Herrenhäuser zu, da gehören die Johanniter zu oder da gehört Rossmann zu. Also insofern sind wir da dankbar. Hannover Konzert, ohne die wäre es nicht weitergegangen. Aber wir wollen es machen, weil wir auch viele Fans haben, die darauf warten. Und auch meine eigenen Leute sind mittlerweile über 400, die so im Background überall arbeiten und was machen. Und die fiebern natürlich, dass es endlich wieder losgeht.
Das haben wir gemerkt, als es im Pavillon dann wieder losging mit Theater für Hannover, wie das Team wirklich glücklich war, wieder arbeiten zu können, wieder das zu machen, wofür das Haus da ist. Und das ist eine enorme Kraft, die dann da entsteht. Und dieses Doppelspielen und wirtschaftlich ist es schwierig. Ich habe tatsächlich immer nur noch den Ehrgeiz zu sagen, wenn wir was machen, wenn wir irgendwie so nur wenig Verlust oder vielleicht sogar knapp an der Null sind, dann ist alles in Ordnung, solange wir damit dann einfach im Gespräch bleiben, was anbieten und über diese Zeit kommen. Also das ist im Moment so der größte Ehrgeiz.
Klar, den haben wir auch und wir sind einer Meinung und einer Linie. Ich bedanke mich bei dir für dieses tolle Gespräch und wie stehst du eigentlich zum Karneval als Norddeutscher?
Ich gebe dir recht, denn ich glaube, dich vorhin gesagt haben zu hören, wir sind ja hier nicht unbedingt eine Karnevalshochburg und so bin ich aufgewachsen. Also es ist nicht unbedingt meine Herzensangelegenheit. Okay. Aber ich kann den Nachhallamarsch.
Ich hoffe, dass wir uns gemeinsam vielleicht irgendwann auf der Bühne wiedersehen oder im GOP. Ich sitze unten, schön mit viel Platz und du bist oben auf der Bühne. Ich wünsche dir viel Erfolg und eine gute Impfung im Juni.
Ja, wann auch immer sie dann ist. Vielen Dank. Ja. Dankeschön. Alles Gute.
11.11.11.11 Uhr. Ein Podcast der Lindener Narren. Produziert von ABC Communication.